Johannes 14, Vers 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Ich möchte euch an diesem Morgen herzlich grüßen. Und ich finde das sehr mutig, dass ihr doch so zahlreich zu der Morgenandacht gekommen seid. Ich möchte einen weiteren Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, das diesen Text, was Timo vorgelesen hat, noch unterstützt. Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 6. Da heißt es: Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Frieden auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Wenn ihr den Textzusammenhang anguckt, dann geht es darum, dass Jesus seine 70 Jünger aussendet in die Mission. Und dann sagt er, wenn ihr dann zu Menschen kommt, dann wird euer Friede auf den anderen Menschen ruhen. Das muss mir jemand erklären, wie das geht. Wie geht denn das? Wir verwenden oft so religiöse Begriffe, Glauben, Frieden, Hoffnung. Wehe uns, wenn wir nicht wissen, was das bedeutet. Was bedeutet denn das? Was ist Frieden? Wie entsteht Frieden? Wie geht Frieden auf dem anderen über? Und wir merken, plötzlich werden Worte, die hier stehen, sehr wichtig. War das wichtig für Jesus? Ja, sonst hätte er es nicht gesagt. Die Frage ist, wie entsteht Frieden? Wir wissen, was Unfrieden ist. Da fliegen die Fetzen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, wie Frieden entstehen kann und was hier mit Frieden gemeint ist. Ich hoffe, niemand ist heute Morgen mit dem verkehrten Fuß aufgestanden. Aber es gibt Tage, da steht man mit dem verkehrten Fuß auf. Habt ihr das schon mal erlebt? Und wenn man mit dem verkehrten Fuß aufsteht, dann ist man ganz anders. Man hat eine gewisse Fauchmentalität. So, der Erste kommt schon um die Ecke, nicht? In der Familie. Dann wird gefaucht. Und in der Regel, wenn du fauchst, faucht der andere zurück. Habt ihr das bestimmt schon erlebt? Und Kind, Eltern, Eltern, Kinder, Kinder untereinander und es wird rumgefaucht, wie eine Katze. Die Zacken werden gezeigt, mit dem verkehrten Fuß aufgestanden. Und dann sitzen wir am Tisch. Tee ist da, Butter ist da, die Semmeln sind da, aber wir können nicht anfangen zu essen. Denn man betet ja vor dem Essen. Aber wir haben ein Problem. Fauchen, ne? Mann schaut zu Frau. Bete du. Frau schaut zu Mann. Nein, du. Wohl dem, der Kinder hat, Eltern schauen zu den Kindern. Betet ihr. Nein, das können wir nicht. Man spürt, es ist eine Spannung da. Man sagt, dieses berühmte Wort, würde man ein Feuerzeug anzünden, buch, würde es explodieren. Wir kennen bestimmt solche Situationen. Und wir sitzen immer noch da. Dann lässt sich der Mann einen Lochspitz geben, das heißt auf Bayerisch einen Schubser, einen Tritt. Und er sagt die schwierigsten Worte, was über die Lippen eines Mannes gehen kann. Was kann das wohl sein? Der kriegt eher ein Kind, dass er das sagt. Es tut mir leid. Manchmal sagt er das nicht, er geht hin und drückt seine Frau. Hoffentlich nicht zu fest, ne? Und die Frau versteht, er will sich entschuldigen. Und dann sagt die Frau, weißt du, es tut mir eigentlich leid. Nein, sagt der Mann, es tut eigentlich mir leid. Sagen die Kinder, nein, es tut uns leid. Man schaut sich wieder in die Augen. Man sitzt wieder am Tisch. Der Tee ist ein bisschen kälter geworden. Die Semmel schaut immer noch gleich aus. Die Butter ist ein bisschen weicher geworden. Aber alles andere passt so. Und was kann man dann tun? Beten. Für die Speise danken. Und dann mangiare. Wird gegessen. Was ist passiert? Es ist ein ganz kleines Miniaturbeispiel. Immer wo Spannung ist, da ist kein Frieden. Und wenn Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, was meint er damit? Was hat er gelöst? Er hat die Spannung gelöst. Welche Spannung? Die Spannung der Sünde, oder? Ist es nicht so? Warum sagt er, nicht wie die Welt gibt, kann die Welt die Spannung der Sünde lösen? Nein. Mission impossible. Es ist nicht möglich. Deshalb sagt er, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. In der Welt gibt es auch einen gewissen Frieden. Natürlich. Wir würden lügen, wenn wir sagen würden, es gibt keine Menschen, die Frieden haben. Das stimmt nicht. Sie haben einen gewissen Frieden. Aber nicht den Frieden Jesu. Nicht die Lösung der Sünde, der Spannung. Da entsteht Frieden. Und wenn wir an Mission denken, wenn wir an unsere anderen Menschen denken und wenn wir diesen Frieden nicht in unserem Herzen haben, ist meine persönliche Überzeugung, entsteht eine Verkrampfung, oder? Dann ist das, was ich sagen soll, weitergeben soll, ein Krampf. Hat jemand schon mal einen Krampf bekommen? Oh, ich schon. Ich bin so ein kleiner Speedy Gonzales, mache ein bisschen Sport. Und manchmal flitze ich in meinem Alter noch viel zu schnell, was ich ja nicht kann, könnte. Und dann entsteht ein Krampf, ja? Und das ist unangenehm, sage ich euch, ja? Und das ist der Punkt. Und hier heißt es auch in Lukas Kapitel 10 eben, und wenn ihr dorthin geht, ihr findet Menschen, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Und wann kann der Friede auf dem anderen ruhen? Wann denn? Wenn er zuerst in deinem Herzen ist. Also möchtest du eine Entkrampfungsmassage, das tut sehr gut und auch tut auch manchmal weh, dann lass dein Herz füllen mit dem Frieden Gottes. Das Ganze wird nicht mehr ein Krampf, eine schöne Herausforderung. Und manchmal habt ihr nichts gesagt, habt ihr das schon mal erlebt, ja? Ihr habt nichts gesagt. Und der andere sagt, Mensch, ich habe mich wohl gefühlt. Ich hatte eine Dame, ich war in der Küche, habe den Leuten die Suppe versalzen als gelernter Koch. Ja. Da kam eine Frau in die Küche und sie hat mich 2 Stunden lang wirklich, ja, ich möchte sagen, ja, erzählt. Besser das Wort. Erzählt 2 Stunden lang. Und währenddessen habe ich die Suppe versalzen den Leuten. Nach 2 Stunden sagte sie, oh, weißt du, es hat so gut getan, mit dir zu sprechen. Ist das nicht schön, ja? Ich habe fast kein Wort gesagt. Ja, hab genickt. Dieser Friede hat eine Kraft, einen Einfluss, man kann das gar nicht beschreiben. Und ich denke, bevor wir rausgehen, bevor wir in unseren Alltag gehen, wir sollten das nicht eher tun, bis dieser Friede Gottes im Herzen ist. Dass wir zu Gott kommen. Seine Einladung Gottes, komm zu mir. Und einen anderen Bibeltext hier in Matthäus Kapitel 11. Auch ein faszinierender Text. Ich bin ja Jäger und Sammler. Dass ihr in der Früh auch sammeln könnt und jagen könnt. Ja? Matthäus 11, 28 bis 30. Da heißt es, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wisst ihr, wenn ich solche Texte lese, bin ich höchst radikal, obwohl ich so Positionen links und rechts überhaupt nicht mag. Ich freue mich immer, wenn die Leute sagen, sag mal, bist du rechts oder links? Und wenn die nicht wissen, ob es wie es ist, dann sage ich, ja, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wir sollten in der Mitte positioniert sein. Wir sollten die Balance halten. Aber wenn Jesus hier sagt, kommt zu mir und lernet von mir und angenommen, es wäre nicht möglich, überlegt mal, es wäre nicht möglich, was er da sagt. Ich sage euch, eine absolute Katastrophe. Wir können dieses Buch nehmen, ein bisschen einheizen, ja, ein bisschen grillen, macht ein bisschen Wärme. Es ist zu nichts wert. Kann man das so radikal sagen? Jesus sagt das, was er meint. Er meint das, was er sagt. Also wir können von ihm lernen. Und das muss möglich sein. Wenn nicht, was machen wir hier? Absoluter Blödsinn, ja? Er sagt hier, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, ich lasse euch nicht alleine. Ein Joch hat in der Regel zwei Rinder, nicht? Zwei Rinder, ein Joch, sie ziehen in die gleiche Richtung. Jesus sagt, ich sage euch, geht in die Richtung, aber ich gehe mit. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich bin mit euch. Ihr werdet Ruhe finden. Mein Joch ins Sanft. Ich habe viele Menschen interviewt, besonders die Menschen, die aus dem Islam kommen. Und ich habe sie gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Und die meisten sagten, ich wurde in die Gemeinde hineingeliebt. Der Friede, dieser Liebe dieser Menschen hat mich so fasziniert. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Mensch, wie bist du denn in die Gemeinde gekommen? Wie hast du Christus entdeckt und ja, kennengelernt? Dann kann ich nur sagen, ich habe Menschen erlebt, die diesen Frieden, Seelenfrieden in ihrem Herzen haben. Und das wirkt mehr als Worte. Oftmals schreit unser Leben lauter als unsere Worte. Ist es nicht so? Es ist so. Und wenn ich so zurückdenke, ich lasse mich das mal so ganz kurz erzählen, zur Ehre Gottes. Es war eine adventistische Hochzeit. Meine Nachbarin hat mich mitgenommen zu einer Hochzeit und ich kannte keinen Menschen dort, außer den Nachbarn. Es waren etwa so über 100, 120 Leute und wir waren 8 Stunden zusammen bei der Hochzeit, adventistisch. Ich dachte, sie haben mich gefragt, gehst du mit? Ich bin mitgegangen. Nach diesen 8 Stunden sind wir zurückgefahren nach Hause, über 2 Stunden wieder. Und ich war wie benommen. Die Begegnung mit diesen Menschen dort hat mich so gepackt, so fasziniert. Und ich dachte, was ist das? Ich konnte es nicht fassen damals. Was war das? Und dann fragte ich die Nachbarn, du sag mal, warum sind diese Leute anders? Mir fehlten die Worte. So, ja, anders einfach. Ja? Dann sagte die Nachbarin, weißt du, diese Leute kennen Gott persönlich. Und das war für mich ein Schock. Denn wir Moslems haben gesagt, wir sind richtig. Alle anderen Nicht-Moslems sind Heiden, schmutzige, dreckige Allesesser. Wir sind richtig. Das war meine Haltung. Und im Islam ist es nicht möglich, dass ich Gott persönlich kennenlernen kann. Und dann höre ich den Satz, diese Heiden, Allesesser und Fresser kennen Gott persönlich. Die haben eine Schraube locker hier. Das war für mich eine Katastrophe. Wie bitte? Und dann fragte ich, naja, wer ist denn dieser Gott, den Sie persönlich kennen? War schon der zweite Schock. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen von der Nachbarin im Auto, ja? Jesus Christus. Ich dachte mir, lieber Gott, wo bin ich dahin geraten? Jetzt machen Sie noch aus Jesus Christus Gott, er ist doch ein Prophet. Was soll denn das? Gotteslästerung. Jeder Moslem wird sagen, Gotteslästerung, Sie machen aus Jesus Gott furchtbar. Und in unseren Ohren klingt das so normal, ne? Jesus, Gott. Für mich war das der zweite Schock. Und dann dachte ich mir, jetzt stelle ich mal die wichtigste Frage. Das ist auch die wichtigste Frage in unserem Leben. Und wie lernt man Jesus Christus persönlich kennen? Und ich dachte mir, jetzt habe ich sie an der Wand. Die Nachbarn, ne? Und kaum habe ich die Frage ausgesprochen, kam es aus der Pistole geschossen, durch sein Wort, durch die Bibel. Und das klingt ja für unsere Ohren normal. Aber im Islam, das ist doch verfälscht. Das hat man verändert, alles ein Durcheinander. Das vierte Buch, Tora, Psalmen und Propheten, Evangelium von Jesus, das vierte Buch, der Koran, das ist das Richtige. Ersetzt die Fehler dieser drei anderen Bücher. Und mit diesen katastrophalen Antworten bin ich nach Hause gekommen. Ich dachte, echt, mich streift ein Bus mit diesen Antworten. Was war denn das? Aber doch zu Hause habe ich mir überlegt, Mensch, da war irgendetwas, was mich gepackt hat, was mein Herz getroffen hat. Was war das? Ich konnte es nicht fassen, ich konnte es nicht erklären. Und dann ging ich wieder zu dieser Nachbarin, die diese drei katastrophalen Antworten mir gegeben hat. Und dann habe ich meine Fragen gestellt, sie bombardiert. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie ist zum Bücherregal gegangen. Hat gesagt, weißt du was, Nefza, du hast so viele Fragen, die kann ich nicht beantworten. Sie geht zum Bücherregal, holt eine Bibel und sagt, komm, dann nimm dieses Buch, da stehen die Antworten drin. Ich habe noch nie in meinem Leben die Bibel in der Hand gehalten. Könnt ihr euch das vorstellen? Und als sie mir dieses Buch entgegengestreckt hat, sagte eine Stimme zu mir, nimm es, da stehen die Antworten drin. Und die andere sagte, nimm es nicht. Du wirst sowieso entdecken, dass das vierte Buch das Richtige ist. Lass es sein, du kannst Zeit sparen. Und ich habe in mir gezittert, wie vom Donner gerührt. Nahm ich dieses Buch, ab nach Hause, hinter verschlossenen Türen, das erste Mal in meinem Leben die Bibel gelesen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie liest man ein Buch? Von vorne nach hinten, oder? Ich habe natürlich vorne aufgeschlagen, lese ich dann, Gott hat alles geschaffen, ja. Sag ich, wunderbar, das kenne ich doch im Islam. Der Islam sagt das genauso. Und ich lese weiter, da heißt es hier, Abraham, nicht? Als ich das Wort Abraham las, da dachte ich mir, das Wort hüpft mir aus der Bibel raus. Ich sagte, wow, wenn Abraham schon drin ist, der Hazrat Ibrahim, der kann nicht schief gehen. Ja? Der steht schon drin. Unser großer Glaubensvater Ibrahim, Hazrat. Ja? Und dann kam ich zu den Geschlechtsregistern. Der wurde so alt und zeugte den, und dann wurde er so alt und dann zeugte er den, dann wurde er so alt und dann zeugte er den, und dann wurde er so alt und dann, Kapitel über Kapitel. Ich dachte, hey, was ist denn das? Hast du schon mal die Geschlechtsregister durchgelesen? Komplett? Von A bis Z? Ich sag's euch, das war eine harte Bulette für mich. Und ich habe das gleich weggelegt. Was, so ein Quatsch. Geschlechtsregister. Und ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr etwas in der Bibel nicht versteht, bleibt dran. Könnt ihr euch vorstellen, dass Geschlechtsregister eines der spannendsten Themen ist in der Bibel? Könnt ihr euch das vorstellen? Bekloppt, oder? Kann doch gar nicht sein. Und ich sage euch, es ist spannender wie ein Tatort-Krimi-Film. Viel spannender. Aber das vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Dann werden wir uns mal über die Geschlechtsregister unterhalten. Ich sage es euch, das ist spannend. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe es weggelegt. Aber nach dem islamischen Gedankengut, du musst viel zitieren. Das Wort Koran heißt zitiere, ja? Übersetzt. Du musst viel zitieren, viele Gedanken dir machen. Dann kommt das Gefühl der Heiligkeit. Und ich dann wieder ran an die Bulletin und wieder aufgeschlagen gelesen. Hinter verschlossenen Türen, manchmal auf dem Klo. Ein Moslem würde den Koran nie auf dem Klo lesen. Nie. Unmöglich. Würde nicht mal unterhalb der Gürtellinie lagern. Der liegt immer etwas höher. Ja, ist sehr interessant. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit. So habe ich auf dem Klo die Bibel gelesen und die Sitzungen wurden immer länger. Ich gebe euch einen Tipp. Was glaubt ihr, was man auf dem Klo alles lernen kann? Ich habe da Griechisch gelernt. Wenn das der Bruder Pfingstl gewusst hätte vom Seminar Bogenhofen. Und ich habe da Hebräisch gelernt. Wow, mein Englisch noch vertieft. Wenn die das wüssten, unter welchen Düften ich da gelernt habe. Ich gebe euch nur einen Tipp. Wenn ihr aufs Klo geht, nehmt euch etwas mit. Lest was. Naja, die Hände sollten schon dann desinfiziert werden, das ist keine Frage. Darüber brauchen wir nicht reden, ja? Aber da kann man sehr, sehr viel lernen. Ich habe immer eine kleine Bibliothek in der Toilette. Weil meine Frau sagt wieder, okay, es sind wieder Wochen und die nimmt die ganzen Bücher wieder und raus und bringt sie wieder zu meinem Regal. So ungefähr, was suchen die Bücher dauernd im Klo? Und dann las ich in der Mitte der Bibel. Und man denkt, jetzt muss ich mal ein bisschen blättern. Es ist ja doch ein dickes Buch, 5, 6, 7 Mal dicker als der Koran. Und dann las ich am Ende der Bibel, Tier aus dem Meer, Tier aus der Erde, Drache, Pferde mit Frauenhaaren, Löwenköpfe. Ich dachte mir, ich bin im Zoo. Sag, was ist denn das? Hey, lauter Tiere. Da geht es ja richtig tierisch zu. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Was war denn das? Es war so wie beim Puzzeln. 1000 Teile und niemand kann es ordnen. Niemand. Und dann kam ich über die Nachbarin nach Bad Aibling im Hause Wittelsbach und dort habe ich angefangen, die Kochlehre zu machen. Ich war der erste Kochlehrling dort. Das war sehr spannend. Und dann kam ich in einen Hauskreis, wo wir gemeinsam die Bibel studiert haben und eines Tages war das Bild da, was mich fasziniert hat. Das Gesamtbild. Im Islam, wenn du erlöst werden willst, musst du gute Werke tun. Es ist eine Leistungsreligion. Und am Ende musst du eine Prüfung ablegen. Du musst über ein Seil, was über eine große Kluft gespannt ist, drüber gehen. Und wenn du drüber Jungfrauen, jede Menge, das Paradies, ja? Und wenn du runterfällst, dann gibt es Kebab. Ja? Du wirst gebraten, geheilt. Das ist die Erlösung im Islam. Und dann kannst du sagen, Inshallah, dass ich über dieses Seil drüber komme, ja? Und ich habe dann in meinem jugendlichen Leichtsinn Sport gemacht, ja? Damit ich drüber balancieren kann. Und dann sagte man uns, das Seil ist so dünn wie ein Haar, so scharf wie eine Rasierklinge. Das heißt, wenn ich draufsteige, gibt es mich zweimal und einmal ist schon Katastrophe, ja? Stellt euch das mal vor. Fast unmöglich. Und als ich dann diese Puzzleteile über dieses Haus, diesen Hauskreis dann beieinander hatte, als es fertig war, dann dachte ich mir, ja, da ist eine große Kluft und ich muss auf die andere Seite. Aber der Unterschied, es ist nicht ein Seil gespannt, sondern eine Brücke über diese Kluft. Und Gott steht an der Brücke und sagt, Nefzat, ich lade dich herzlich ein, geh über diese Brücke und du kannst erlöst werden. Du wirst Frieden erleben. Und die Brücke ist Jesus Christus. Als das mir klar wurde, dann dachte ich mir, das gibt es doch nicht. Ich habe Saltos gedreht, vorwärts, rückwärts und was dreifachen Rittberger. Sage, ich habe die Brücke gefunden. Und auf einmal wusste ich, dass diese Menschen, die ich auf der Hochzeit getroffen hatte, warum sie so waren. Ich wusste es sofort. Brücke gefunden. Deshalb. Und glaub mir, wenn du die Wahl hast zwischen der Brücke, um auf die andere Seite zu kommen, oder Kebab, welchen Weg würdest du wählen? Was schafft Frieden? Ne? Die Brücke. Und Gott lädt jeden Menschen ein, geh über die Brücke. Wer immer du bist, was du immer getan hast, wie du dich immer auch fühlst, wo du auch herkommst. Komm, geh über die Brücke. Und ich habe meinen Vater angerufen. Daddy, Papa! Ich habe die Brücke gefunden und ich dachte mir, er freut sich. Ich sagte, was hast du gefunden? Ja, Gott segne dich, mein Sohn. Super. Was meinst du damit? Sag ich, ja, ich habe die Brücke gefunden. Ich weiß jetzt, wie man Frieden, wie man erlöst sein kann. Ja, was heißt denn das? Und ich habe zu Jesus ja gesagt. Und ja, ich habe mich taufen lassen. Was hast du gemacht? Hä? Du bist was? Taufen? Christ geworden? Und dann hat er ins Telefon reingebrüllt. Du hast uns Schande bereitet. Hau ab, was hast du gemacht? Du kannst nicht Christ werden. Was habe ich falsch gemacht in meiner Erziehung? Und da kam eine ganze Leier daher, ja. Und er hat dann zu Hause eine Kassette besprochen, eine sehr lange, und mir geschickt. Und ich habe mir Sachen anhören müssen, die waren gewaltig. Er hat mich enterbt, aus dem Familienbuch rausgestrichen. Du bist tot für uns, du gibt es nicht mehr, verschwinde, komm nie wieder. Und ich wurde immer so leiser, so Piepsmaus nicht, aber ich habe doch die Brücke gefunden. Und dann kam so eine gewisse Funkstille zwischen meiner Verwandtschaft und mir. Und ich war in Bad Aibling, habe den Leuten die Suppe versalzen, also habe Koch gelernt, habe dann in der Küche gelernt, wie ein Maschinengewehr zu schneiden. Das sind die ersten Lektionen, wenn man als Koch lernt, nicht? Dann schneidet man wie ein Maschinengewehr, Augen zu und eine Gurke schneiden, ohne hinzuschauen, am besten ohne Eiweiß, ja? Das ist wichtig, weil das mögen die Leute nicht. Und dann habe ich mir eines Tages mal ganz, ganz böse geschnitten. Die Narbe sieht man heute noch. Und dann musste ich auf die Pflege rauf und habe dann gesagt, ich habe mich geschnitten, es hat schon sehr stark geblutet. Und dann kam so ein nettes, junges Mädchen, die hat sich meinen Finger angeschaut und hat meinen Finger sauber gemacht und verbunden. Und ich dachte, Mensch, das ist aber ein nettes Mädchen, ja. Die ist schüchtern, ich bin schüchtern, ja. Das passt irgendwie. Dann habe ich mich immer öfters geschnitten und ich bin dann immer rauf und habe mich nur von ihr behandeln lassen. Oh, mein Finger, ja. Und sie hat mich dann behandelt und dieses junge Mädchen konnte ich dann kennenlernen und immer besser kennenlernen. Und eines Tages habe ich sie gefragt, möchtest du mit mir ein Kissen teilen? So auf orientalisch einen Heiratsantrag gemacht, ja. Und sie sagt auch noch, ja, das war was, ja. Und seitdem ist meine Freundin und auch meine Frau geworden, ja. Und ich habe überlegt, soll ich meine Eltern einladen? Weil ich bin ja enterbt, ausradiert, für tot erklärt. Wir haben die Einladung rausgeschickt, 6, 7 Wochen davor. Keine Antwort. Die Wochen, die Tage gingen dahin. Keine Antwort. 1 oder 2 Tage vor der Hochzeit ruft mein Bruder an, wann ist das, wo ist das, wir kommen, tschüss. Oh, oh, dachte ich mir, das wird sehr spannend werden. Und dann kamen sie, erlebten eine Hochzeit. Sie saßen in der Kirche in der ersten Reihe, in den ersten Reihen, meine Verwandtschaft. Und wenn ihr die Fotos seht, schauen alle so richtig finster. So nach dem Motto, wir sind nicht einverstanden, aber wir sind hier. So Mafiose, so ganz dunkle Augenbrauen und so. Nach der Hochzeitsfeier haben wir ein Gruppenfoto gemacht und alle keep smiling, als würden sie für Dentagard Werbung machen. Und lachen und strahlen voller Freude. Und dazwischen ist was passiert. Sie waren auf der Hochzeit, einer adventistischen. Während der Hochzeitsfeier rempelt mich mein Vater und sagt, mein Sohn, warum sind die Leute anders? Was ist hier los? Und so. Mein Bruder sagt, es ist so, als würden sie uns schon lange kennen. Was ist hier los? Ich habe gesagt, wisst ihr, diese Menschen kennen Gott persönlich. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Nach der Hochzeitsfeier. Mein Vater am Kachelofen der Schwiegereltern sagt, du, jetzt möchte ich wissen, warum bist du Christ geworden? Warum bist du Adventist geworden? Ganz lieb, hat er mich gefragt. Die Augenbrauen in der richtigen Stellung, weil an den Augenbrauen sieht man, ob jemand böse das meint oder nicht böse meint, ja? Und habe ich ihm erzählt, weißt du, Papa, ich habe das genauso erlebt wie du. Es war etwas, ich konnte es nicht greifen. Ich wusste nicht, was es war. Und als ich dann das erfahren habe, dann habe ich mein Herz geöffnet dafür. Und übrigens habe ich gesagt, wir als Adventisten essen kein Schweinefleisch. Was, sagt er. Jeder Nicht-Moslem ist ein Heide und isst Schweinefleisch. Nein, wir essen kein Schweinefleisch. Und wir haben Gesundheitsprinzipien, wir trinken keinen Alkohol. Genau das wollte ich euch fragen. Wo war bei eurer Hochzeitsfeier Alkohol? Ja, wir trinken keinen Alkohol. Hoffe ich doch, ja? So, und der war begeistert. Und als ich ihm sagte, wir haben sogar die Beschneidung, dann dachte ich mir, ihn knutscht ein Elch. Echt, ich sag's euch. Wie? Ihr Nicht-Moslems seid Unbeschnittene, Allesesser und Trinker. Sagte ich, ja, weißt du, es gibt Leute eben, die beschnitten sind, die hängen das nicht an die große Glocke. Hallo, ich will Sabbatschulleiter werden, ich bin beschnitten, hallo, hallo, hallo. Ne? Ist nicht wichtig. Aber noch wichtiger ist die Herzensbeschneidung. Dass die Reinheit im Herzen ist. Dann überlegte mein Vater, dann sagte er, weißt du, es ist wichtiger, dass wir im Herzen rein sind, denn das bestimmt die Tat, was wir tun. Wir Moslems, wir erzählen Gerüchte, erzählt er, ja, Gerüchte über uns, wir Messer hin, Bombe her, und wenn es im Herzen rein ist, dann würde es nicht dazu kommen. Da dachte ich, was für eine Weisheit, der da erzählt, ja. Und dann überlegt er ein wenig, sagt ja, mein Sohn, ich sehe, die Adventisten sind nicht weit weg von uns entfernt. Sie sind von uns einen Schritt entfernt. Das ist ein Kompliment. Ja? Mach weiter so. Du bist gut aufgehoben. Könnt ihr euch das vorstellen? Warum? Was hat ihn aufgeweicht? Er hat Menschen kennengelernt, die den Frieden Gottes im Herzen hatten. Es ist eines der mächtigsten Instrumente im Leben eines Menschen, wenn er Frieden hat. Und dieser Friede, dieser echte, wahre Friede, kommt nur von Gott, weil er das Problem der Sünde, der Spannung in unserem Leben gelöst hat. Meine Eltern waren nach Hause zurückgefahren. Ja, glücklich, der Sohn ist gut aufgehoben, hat eine gute Ehefrau und so weiter. Die Schwiegereltern sind nett. Und lass mich das noch erzählen. Und einige Monate später, frisch gebacken, verheiratet, besuche ich jetzt meine Verwandtschaft. Und alle wollen uns sehen. Und es war nur ein Wochenende. Und mein Vater sagt, wir müssen den alle besuchen. Sag ich, ach du liebe Zeit, ja. Am Wochenende auch noch. Das kann passieren dann, dass du eben an einem Tag 5, 6, 7 Leute besuchen musst. Das ist kein Problem, mindestens. Nur du musst auch noch essen wie ein König bei 6, 7, 8 Leuten. Und bei mir geht es in die Richtung, bin ich sehr flexibel, in die Richtung nicht mehr, ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und wir haben die Leute besucht und wir haben gegessen wie ein König. Und mein Schwiegervater sagte, ich kann nicht mehr. Ihr war auch dabei. Ich kann nicht mehr. Sag ich, ja, Schwiegerpapa, du sollst ja nicht immer alles aufessen. Die füllen immer alles nach. Du musst ein bisschen... Ach so, ja. Und dann sagte mein Vater, jetzt besuchen wir den Big Boss Onkel. Oh, als ich das hörte, ist mir schlecht geworden. Sag ich, Papa, sag ihm, er musste spontan wegfahren. Aus dem heiteren Himmel, und dann ist er weggefahren. Sag ich, ja, dann wäre es besser gewesen, du wärst nicht gekommen. Wir müssen ihn besuchen. Dann sagte ich, ja, lieber Gott, also, dann geh mal hin. Dann sind wir zum Big Boss Onkel gefahren. Und die Familien, die wir auch besucht hatten, sind auch noch gekommen. Mann, war das ein islamischer Hauskreis. Haufen Leute, Haufen Kinder. Und ich sitze da, so, was passiert jetzt? Und der Big Boss Onkel, dieser Führer, Clanführer, schaut mich an. Die Augenbrauen, ja, macht eine Andeutung zu meiner Frau, zeigt die Zähne und sagt, ich mach dich jetzt fertig. Ich habe das verstanden und ich dachte, mein lieber Gott, was passiert jetzt? Ich kenne doch diese Geschichten, Apostelgeschichte. Philippus ist auf dem Weg, nicht nach Damaskus, gibt Bibelstunden dem Kämmerer. Kennt ihr die Geschichte? Und dann sagt der Kämmerer, hey, da ist Wasser, kannst du mich nicht taufen? Aber einen Satz habt ihr bestimmt überlesen. Da steht drin, und spannt dahin. Und ich dachte mir, das wäre jetzt die Lösung. Ja? So, schuh, wo ist er jetzt? Nächtzeit ist weg. Ja? Aber ich saß immer noch da. Und jetzt passt auf, was passiert.
Mein Vater ergreift das Wort, erzählt von den Adventisten. In dem Moment dachte ich mir, mich knutscht ein Elch. Was macht er jetzt? Und wow, sind feine Leute, wir haben sie kennengelernt und sie essen kein Schweinefleisch und oh, die Begeisterung in den Augen, aber wie gibt's doch gar nicht und so, ja. Und als er sagte, und das hätte ich aufnehmen sollen, und sie trinken kein Alkohol, alle Augen, alle auf den Tisch geguckt. In der Mitte war ein Tisch, eine 3/4 Liter Whiskyflasche. Und Moslems sollten nicht trinken. Und sie trinken, und jetzt erzählt er von Leuten, Christen, sie trinken nicht. Oh, war das eine Kritik. Aber es kam nicht von mir. Die Augenbrauen von meinem Onkel haben sich entspannt, ja, und wurden lockerer. Die Leute saßen ganz gelöst da drin auf einmal. Wisst ihr, wer sich noch entspannt hat? Oh, habe ich mich wohl gefühlt, ja, in dem Moment. Warum hat das mein Vater erzählt? Warum hat er sich in Gefahr gebracht? Warum? Wisst ihr warum? Mein Vater hat alles mir immer wieder erzählt. Weil er Menschen kennengelernt hat, die hatten Frieden. Die hatten eine Ausstrahlung, eine Wärme. Das hat sein Herz erweicht. Deshalb konnte mein Vater erzählen, die meisten Menschen, die Jesus gefunden haben, sind gefunden worden von der Wärme, von der Liebe, von dem Frieden Gottes. Und ich bin überzeugt, wenn Jesus hier sagte, euer Friede wird auf dem anderen ruhen, dann meint er das, weil er einen Frieden gibt, das die Welt nicht geben kann. Was immer du tust, wenn du deinen Tag beginnst, egal was, bitte Gott, dass er dir diesen Frieden schenkt. Er hat alles getan, alles, damit du und ich diesen Frieden bekommen können. Und wir wollen auch Gott dafür danken. Ich bitte euch, dafür aufzustehen. Ja, lieber Vater im Himmel, du bist die Quelle der Freude, des Friedens und der Erfüllung. Du hast wirklich alles getan, damit wir Menschen diesen Frieden erleben können. Natürlich liegt es jetzt an uns, ob wir dieses Angebot annehmen. Dass wir zu dir kommen, die Erlösung durch Christus, der diese Spannung der Sünde, das uns von dir trennt, gelöst hat, entspannt hat. Wir wollen dir herzlich danken. Du musst uns unsagbar, ja, lieben. Deine Liebe muss so groß sein, dass du das getan hast für uns. Bitte erfüll uns mit diesem Frieden, dass dieser Friede uns beeinflusst, auf uns wirkt. Nicht nur, wenn es draußen um andere Menschen geht, sondern in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unseren Familien. Dass wir diese himmlische Atmosphäre, das mein Herz aufgeweicht hat und viele, viele andere Menschen auch erreicht hat, dass diese himmlische Atmosphäre in unserem Herzen ist. Lass uns mit diesem Frieden, mit diesem Bewusstsein, dass du uns gebrauchen möchtest, heute diesen Sabbattag auch erleben und auch Menschen diese Liebe und Frieden weitergeben. Wir loben und preisen dich dafür. Im Namen Jesu. Amen.